Genau. Ja gut, dann herzlich willkommen. Klingt irgendwie komisch. Ich sehe hier nur den David. Aber ich habe gesehen, dass etwa 35 Haushalte jetzt schon dabei sind. Das ist richtig klasse. Schön, dass ihr dabei seid. Ich finde das mega cool, dass ihr so engagiert euch auf dieses Experiment einlasst. Und ich hoffe, ihr hattet schon eine gute Lobpreiszeit. Nochmal danke auch an Lydia fürs Vorbereiten. War echt klasse, dass wir schon alles so quasi pfannenfertig nutzen konnten mit den Liedern, mit den Texten und so. Das hat sicher euch allen sehr geholfen. Wir sind auch sehr gespannt, nachher im Nachgang eure Feedbacks zu hören. Also zu hören, was war gut, was war hilfreich, was könnte man vielleicht noch anders machen oder besser machen. Das ist sicherlich eine gute Sache. Vielleicht noch was Informatives. Ihr hattet von Eugen ja auch das Infoblatt bekommen. Lest es, es sind wichtige Infos immer drin. Es sind natürlich auch diesmal wieder wichtige drin. Was die Thematik Hauskreise angeht, werden die Hauskreisleiter sicher direkt auf euch zukommen. Und ich glaube, dann habe ich jetzt erstmal genug gesagt und möchte jetzt das tun, was wirklich, wirklich wichtig ist, nämlich zu Beginn beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir Gelegenheit haben, heute Morgen Gottesdienst auf, wenn auch völlig ungewohnte Weise, so doch von ganzem Herzen zu feiern. Und das tun wir auch. Wir kommen, wo immer wir sind, von Herzen vor deinem Thron zusammen wollen. Ja, wir haben schon die Zeit genutzt, um deinen Namen zu loben als den Namen des Königs der Könige, dem alles gehört, dem alles untertan ist, der alles in seiner Hand hält und dem definitiv nichts entgleitet. Und auch wenn unsere Umstände sich jetzt in den letzten 2, 3 Wochen verändert haben und sicher auch noch verändert bleiben werden, ändert das nichts daran, dass du das Zentrum des Universums bist. Und dich wollen wir loben, dir die Ehre geben, alles Lob, alle Kraft, alle Autorität zur Ehre deines Namens. Amen. Ja, und dann freue ich mich, dass David predigen wird und hiermit reiche ich gleich mal quasi das Mikrofon weiter.
So, auch von mir ein fröhliches Hallo. Es ist schön, dass wir so viele Leute sind, zumindest virtuell. Im Lobpreis sagen wir oft, we're playing for an audience of one. Das heißt, wir machen unseren Lobpreis für das Publikum von einer Person, weil das Publikum Gott ist. Wir machen Lobpreis für Gott. Dass ich tatsächlich mal eine Predigt halten werde, wo mein Publikum aus einer Person bestehen wird, habe ich nie gedacht. Und das ist in dem Fall auch heute nicht Gott, sondern das ist der tolle Jürgen, der hier steht und alles hört. Aber natürlich nicht nur der Jürgen, sondern Jürgen hat ja gerade schon gesagt, wir sind viele Leute, die gemeinsam hier Gottesdienst feiern, überall zu Hause. Und falls euch so ein bisschen die Dynamik in der Kameraführung und die dramatischen Schwenks fehlen und ihr auch nicht die all 3 Sekunden wechselnden Kameras habt, dann liegt das daran, dass unser 10-köpfiges Kamerateam heute leider nicht kommen durfte, und nur der eine Kollege, Mr. Stativ, da ist. Deswegen wird es ein bisschen statischer sein, aber ich hoffe, ihr schlaft mir nicht weg und ich hoffe, ihr mutet mich nicht aus, weil ich euch störe beim Schlafen. Sondern ihr bleibt dran. Und falls ich heute gewisse Schwächeerscheinungen zeige und meine Beine wegknicken, auch noch kurz zur Information, dann liegt das höchstwahrscheinlich weder am Coronavirus noch an dem Wirken des Heiligen Geistes, wenn das auch natürlich sehr toll wird, sondern eher daran, dass ich die letzten 3 Tage zusammen mit Helmut mein Kellerzimmer renoviert habe und ich langsam mal richtig verstanden und realisiert habe jetzt, was eigentlich so ein richtiger Job ist und wie hart das ist. Denn als ITler, der ich bin, hat man offensichtlich echt keine Ahnung, wie hart das echte Leben ist, sondern so nur so vorm Schreibtisch sitzen, das ist schon ein bisschen eine andere Kategorie. Was ich allerdings gelernt habe, das sind extrem gute Eimerputz-Skills, denn ich habe Eimer um Eimer und Eimer an putzverschmierten Eimern und Kellen putzen dürfen. Und darin bin ich jetzt richtig gut. Also wenn ihr das lernen wollt, renoviert mal einen Raum. Ist eine super Sache. Aber nun lasst uns zum Wichtigen kommen. Lasst uns zur Predigt kommen. Lasst uns zu dem Thema kommen. Und auch wenn im Moment die ganze Welt in der Corona-Starre ist, dann wollen wir nichtsdestotrotz auf Gott schauen. Und wir wollen wissen und hören, was er für uns hat. Und mit ihm vorwärts gehen und mit ihm Gemeinde bauen. Denn schlussendlich werden wir in ihm immer eine feste Burg finden. Werden wir in ihm immer einen Ort finden, wo Friede ist und wo Liebe ist. Das haben die Menschen in Sklaverei, in Hungersnöten und in den Weltkriegen immer wieder erleben dürfen. Und ich bin mir sicher, das dürfen wir auch jetzt erwarten und erleben. Damit möchte ich zu unserem Thema kommen. Wir befinden uns in einer Predigtserie, wo es um die Werte von unserer Gemeindebewegung Relational Mission geht. Relational Mission hat mal so neun Grundwerte zusammengestellt, die sich in drei Kategorien einteilen. Die Lehrwerte, die Leiterschaftswerte und die missionalen Werte. Einfach nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Bei den Lehrwerten geht es darum, wortbasiert sein. Es geht darum, gnadenerfüllt zu sein und durch den Geist bevollmächtigt. Die Leiterschaftswerte, wo wir uns heute befinden, da geht es um Ältestenschaft in Ortsgemeinden, den Epheser 4 Diensten und dienender Leiterschaft. Und kommenden Predigten werden dann auch noch die missionalen Werte anschauen, auf die lokale Gemeinde fokussiert sein, lokal, global und ganzheitlich und die kontextuelle Freiheit in der Anwendung. Heute wollen wir uns mit dem Leiterschaftswert der Ältestenschaft beschäftigen. Und dann könnte man sich fragen, warum ist es denn so wichtig, dass Ältestenschaft zu den Grundwerten von der Gemeindebewegung gehören? Und das wollen wir heute zusammen anschauen und rausfinden. Ich möchte dazu den kurzen Text lesen, den Relational Mission, den wir als Bewegung formuliert haben, der so heißt: Älteste in jeder Ortsgemeinde. Der Heilige Geist ernennt Älteste, die von der Gemeinde und dem apostolischen Dienst anerkannt sind. Die Gemeindeleitung ist weder eine Demokratie noch eine Autokratie, sondern eine Theokratie. Die Hauptfunktion der Ältesten sind das Führen, Füttern, Bewachen und Leiten der Gemeinde. Wir verstehen Ältestenschaft als die Berufung von qualifizierten Männern, die die Ortsgemeinde in ihrem gemeinsamen Bestreben leiten. So viel zu dem Relational Mission Text. Wir werden uns auch gleich noch Bibelverse anschauen. Aber wenn man so Ältestenschaft hört, dann könnte man denken, naja gut, ich meine, wir alle kennen die Wirtschaft, wir kennen alle Unternehmen. Ist es nicht eigentlich ganz einfach? Ist Ältestenschaft und Pastoren nicht einfach so wie die CEOs und der Aufsichtsrat, die Geschäftsführer und der Aufsichtsrat von der Firma? Eigentlich ist es doch so ziemlich das Gleiche. Und ich würde sagen, diese Annahme ist berechtigt, denn wir versuchen immer das, was wir kennen, zu nehmen und einzuordnen und zu sagen, könnte doch so sein. Es gibt sicherlich Parallelen, aber schlussendlich glaube ich, dass Ältestenschaft eigentlich recht wenig mit den Strukturen, wie unsere Firmen heutzutage aufgebaut sind, zu tun hat. Ältestenschaft ist ein Thema, was in vielen Gemeinden ganz unterschiedlich gelebt wird und ein ganz unterschiedliches Verständnis da ist. Und auch da möchte ich sagen, dass wir als Relational Mission und ich in dieser Predigt nicht sagen will, so das, was ich euch jetzt sage, das ist die einzig alleinige Wahrheit über Ältestenschaft und genau so und nur so kann es stattfinden. Nein, jede Gemeinde und jede Gemeindebewegung hat selbst die Verantwortung, zu sehen und auszulegen und ihr Verständnis von Ältestenschaft in ihrer Gemeinde zu implementieren. Und damit möchte ich nicht unser Verständnis über alle anderen stellen, aber trotzdem ist es mir wichtig, das weiterzugeben, was wir auf dem Herzen haben. Und das ist neutestamentliche, biblische Ältestenschaft, so gut zu leben, wie wir das können. Hilfreich in der Vorbereitung sind für mich zwei Bücher geworden. Das eine Buch von PJ Smythe, er hat eine ganze Reihe zu The World Needs More, also die Welt braucht mehr, und er hat auch eins über Ältestenschaft, die Welt braucht mehr Ältesten. Super Buch, wer das gerne lesen will, kann sich bei mir melden, ich kann euch das auch mal weitergeben, das gibt's aber leider nur in Englisch. Dann gibt's aber auch vom Evangelium 21 ein Buch, das hat der Jürgen mir mal gegeben, da geht's um 9 Merkmale einer gesunden Gemeinde und ein Thema davon ist die Ältestenschaft und auch dort ist ein kleines, dünnes Buch, aber super, könnt ihr euch auch anschauen. Genau, dann möchte ich heute so grob über 4 Punkte reden. Wir haben keine Folien, deswegen möchte ich euch so ein bisschen einen Abriss geben. Also zuerst mal grob, was ist denn überhaupt Ältestenschaft, was gehört dazu? Zweites, warum ist es gut, sich nach Ältestenschaft auch auszustreben, sich danach zu streben, selber Ältester zu werden? Drittens, was, wenn ich selber nicht zum Ältesten berufen ist? Was bedeutet es dann für mich? Und viertens, was bedeutet für mich als Gemeindemitglied Ältestenschaft konkret? Also, fangen wir an mit, was ist Ältestenschaft? Und da ist es zunächst einmal sehr interessant zu sehen, dass fast alle neutestamentlichen Autoren was über Ältestenschaft zu berichten haben. Wir lesen von Lukas in der Apostelgeschichte sehr viel, Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, alle die helfen uns, dieses Bild von Ältestenschaft zu vervollständigen. Und wenn ich in dieser Predigt generell von Ältestenschaft rede, dann rede ich davon, was in der Bibel teilweise als Aufseherdienst, teilweise als Älteste, teilweise als Hirten und Pastoren benannt wird. Denn wir sehen in verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel der, wo wir auch später anschauen werden, dass diese Begriffe als Synonym verwendet werden und uns im Prinzip ein allgemeines Bild von Ältestenschaft geben. Ich werde generell das Ganze einfach immer Ältestenschaft nennen. Ein Thema, was ich in dieser Predigt jetzt nicht groß ausarbeiten und behandeln will, sind die Voraussetzungen und die Einsetzung von Ältesten. Ich werde gleich ein paar Sachen dazu sagen, aber ich will das jetzt nicht zu meinem großen Thema machen. Zu den Voraussetzungen von Ältesten schreibt Paulus einiges. Im 1. Timotheus 3 könnt ihr danach lesen und im Titus 1. Und natürlich auch noch verteilt in verschiedenen anderen Stellen, aber das sind so die Hauptstellen. Und ich habe versucht, die Sachen mal so kurz zusammenzufassen. Voraussetzungen also. Ältesten sind Männer, die selbstbeherrscht sind, gute Ehemänner und Väter und ihrem Haus gut vorstehen. Sie sind nicht herrscherisch, sondern haben einen guten Umgang und einen demütigen Umgang mit anderen Leuten innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Älteste sind reif im Glauben, sie kennen die Bibel gut und sie sind in der Lage, diese zu lehren. Das ist so mal ganz kurz zusammengefasst die Voraussetzungen für Ältestenschaft, die wir aus der Bibel rausnehmen. Dann zweitens, Älteste werden. Wie wird man Ältester? Das wird unterschiedlich gelebt. Wir leben das so, wie wir es aus der Bibel verstehen, nämlich, dass Ältestenschaft keine demokratischen Wahlen sind, noch eine Bestimmung von irgendjemandem, der das Gefühl hat, ich weiß, wer genau Ältester werden soll, sondern dass Ältestenschaft berufen ist vom Heiligen Geist, eingesetzt ist durch den apostolischen Dienst und anerkannt ist sowohl von den Mitältesten als auch von dem Rest der Gemeinde. Das ist die Basis, wie wir Ältestenschaft und die Einsetzung von Ältestenschaft verstehen. So, das mal als Grundlage. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte, mitnehmen auf die Reisen, die Paulus unternommen hat und unternimmt, in unserem Fall. Und da sehen wir, Paulus hat viele Gemeinden gegründet in Kleinasien, da wo heute die Türkei ist. In einer Gemeinde hat er besonders viel Zeit verbracht, das ist die Gemeinde in Ephesus. Da war er 3 Jahre lang. Und über die Jahre hinweg, da hat er ganz sicherlich viele Freunde gewonnen. Gerade in den Ältesten, die er eingesetzt hat, hat er Leute gehabt, die mit denen isst man zusammen, mit denen verbringt man Zeit. Das waren mit Sicherheit Leute, die ihm viel bedeutet haben. Und Paulus ist jetzt auf dem Weg zurück nach Jerusalem und kommt dort nach Mile, was nicht weit weg ist von Ephesus. Ephesus ist übrigens ganz in der Nähe von Izmir, wo der Helmut lange Jahre Gemeindearbeit und missionarische Arbeit geleistet hat, zusammen mit der Judith und seiner Familie. Und genau, jetzt ist er in Mile und er ist auf dem Weg nach Jerusalem und er weiß, dass er dort in Gefangenschaft kommt. Er weiß, dass schwierige Zeiten kommen werden. Doch bevor er dorthin geht, will er noch einmal sich mit seinen Freunden, mit den Ältesten aus Ephesus treffen. Und er will sie noch einmal zu sich rufen und ihnen nochmal so seine letzten Worte weitergeben. Und wenn man in die Situation kommt, wo man weiß, und das schreibt er, ich werde diese Leute nie wieder von Angesicht zu Angesicht sehen, dann überlegt man sich genau, was man dort schreibt oder was man dort sagt. Dann sagt man die Sachen, die einem am wichtigsten sind, die Dinge, die die Grundlage für alles sind. Und das wollen wir heute anschauen. Was hat Paulus diesen Ältesten zu sagen? Die haben sicherlich nicht nur das gesagt, die haben sicherlich noch viel mehr gesagt, die haben sicherlich eine gute Zeit auch noch zusammen gehabt. Aber das sind die Sachen, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Und lass uns da schauen, was Paulus sagt. Ich lese einmal Apostelgeschichte 20, könnt ihr alle aufschlagen, den Vers 17. Und dann springe ich rüber zum Vers 28. Also Vers 17 heißt es, von Mile aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und dann Vers 28, das ist das, was Paulus jetzt diesen Ältesten sagt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist so dieser Auftakt, wir lesen später noch ein bisschen weiter, mit dem, wo Paulus sagt, schau mal, das da hier ist mir echt wichtig. Und lass uns da mal gucken, was das so alles bedeutet. Das Erste ist, das lesen wir in Vers 17, Paulus ruft die Ältesten. Ältesten sind in der Bibel nie in Singular genannt, wenn es um Gemeindeleitung geht. Älteste sind immer ein Team, wie wir es auch hier lesen. Und es heißt auch nicht, Paulus rief den Pastor oder den Priester und die Ältesten, sondern es hieß, Paulus rief die Ältesten. Einfach nur die Ältesten. Und das ist auch was wir in der Bibel immer wieder sehen. Gemeindeleitung findet immer in Teams statt, in ältesten Teams, wo es nicht diese eine Person gibt und dann noch ein bisschen ein Team drumherum, sondern es gibt die Ältesten. Ein Modell, wo es einen Pastor gibt, der eigentlich die ganze Arbeit und die Ideen macht und das Ganze vorwärts führt. Und dann gibt es einen Ältestenrat drumherum, der das sich so anschaut und sieht, geht es in eine richtige Richtung oder nee, vielleicht nicht. Und das Ganze so ein bisschen mitsteuert und lenkt. Das ist ein Modell, was wir in unserer Wirtschaft finden, auch in unserer Politik finden. Aber das ist kein Modell, was wir so in der Bibel finden. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Gemeinden, die das so machen, und davon gibt es viele, das falsch machen, sondern wir sehen, dass das durchaus funktioniert, wenn man das so macht. Wir sehen, dass es durchaus fruchtbar und Segen drin sein kann. Aber es ist nicht was wir in der Bibel sehen. Und deswegen ist es auch für uns als Relational Mission wichtig, dass Ältestenschaft ein Team ist, wo man gleichwertig miteinander zusammenarbeitet. Natürlich hat es auch in ganz vielen Relational Mission Gemeinden manche Älteste, die vollzeitlich angestellt sind, einen, vielleicht auch mehrere. Und das ist ja auch alles gut und richtig, das ist ja auch ein biblisches Prinzip. Aber es heißt nicht nur, weil ein Ältester vollzeitlich angestellt ist, ist er mehr wert oder hat er mehr zu sagen wie alle anderen Ältesten. Genau. Dann sagt Paulus auch was ganz Interessantes. Er sagt, habt Acht auf euch selbst. Das heißt, er beruft die Ältesten nicht nur, guck mal bitte auf die Gemeinde, sondern er sagt, zuallererst sagt er, habt Acht auf euch selbst. Und das bedeutet, dass ein Ältesten zusammen als Team es ganz wichtig ist, dass man füreinander sorgt, dass man nach links und rechts schaut und sagt, hey, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Womit kämpfst du im Moment? Aber auch zu dem Punkt kommt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, die Richtung, in die du da gerade gehst, die ist nicht gut. Das heißt, zuallererst ist es wichtig, dass Ältesten untereinander rechenschaftspflichtig sind, dass sie einander offen begegnen und dass sie sich selbst korrigieren können. Das ist auch das Tolle an dem Team. Zusätzlich bedeutet ein Team natürlich immer, dass man sich ergänzt, dass man verschiedene Blickwinkel hat und dass man dadurch auf verschiedene Arten ein Thema angehen kann und dadurch noch mehr rauskommen kann. Dann geht Paulus weiter. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das ist da müssen wir erstmal innehalten, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus hat die Herde mit seinem eigenen Blut erkauft. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um uns Menschen zu erreichen, um uns Sünder zu begegnen und zu sagen, wisst ihr was? Ihr seid Sünder, ihr seid von vornherein Sünder und alles, was ihr tut, egal wie gut ihr versucht zu sein, ihr schafft es nie, an meinen Standard zu kommen. Ihr schafft es nie, das zu erfüllen, was ich brauche, als 100% heiliger und gerechter Gott. Allein schon in dem Fakt, dass euer Leben nicht 100% auf mich ausgerichtet ist und ihr mich nicht in allem, was ihr tut, anbetet, reicht schon aus, dass ihr nicht in meine Heiligkeit kommen könnt. Und da kommt Jesus rein und sagt, hey, aber ich gebe mein Leben dafür. Ich nehme all diese Schuld, die ihr aufgehäuft habt, und ich nehme sie auf mich, damit dieser Graben weg ist und damit ich zusammen mit euch sein kann, damit der Weg zu Gott frei ist, damit die Braut zu Jesus kommen kann. Das ist das, wofür Jesus sein Leben gegeben hat, dass eines Tages Jesus mit seiner Braut und diese Braut ist die Gemeinde zusammenkommen kann. Und diese Braut, die Gemeinde, die äußert sich in lokalen Gemeinden überall auf der Welt. Wir hier als Regio-Gemeinde sind Teil davon, genauso wie alle anderen Gemeinden in Weil, Lörrach, dem ganzen Umkreis. Und diese Gemeinde gibt Jesus nun in die Hand von Ältestenschaft. Das heißt, es ist Jesu Herde, es ist Jesu Gemeinde. Und er sagt, weißt du was, das ist mir unendlich viel wert, ich habe mein Leben dafür gegeben, aber ich bin dazu bereit, diese Herde in die Hand von einem Ältestenteam zu geben, dass sie behirten. Und das ist ein unglaubliches Vertrauen, oder? Ich meine, wenn ihr was habt, was euch extrem viel wichtig ist, wofür ihr alles geben wollt oder würdet, das in die Hand von jemanden anderen zu geben, der vielleicht nicht mal genau versteht, wie wichtig das ist. Also ich meine, mein Auto ist nicht das tollste Auto der Welt, hat ein paar Kratzer drin und die sind durchaus auch von mir verursacht. Aber ich weiß, dass viele Leute ganz, ganz tolle Autos haben, die ich auch nicht fahren werde, weil ich nicht so der Autofahrer bin, der perfekt immer aufpasst. Aber wenn du so ein super teures Auto hast und das Auto ist nicht Vollkaskoversichert und du weißt, wenn da ein Kratzer drin ist, dann ist der da drin, lässt du dann irgendwelche Leute einfach damit fahren? Das überlegst du dir zwei oder dreimal. Aber Jesus sagt, guck mal, ich habe dieses kostbare Ding und ich gebe dir das. Ich gebe das in die Hand von Ältesten, damit sie gut darauf auspassen. Und das ist allgemein die Art, wie Jesus ist. Das ist allgemein die Art, wie Gott ist. Er kauft Dinge für einen sehr hohen Preis und dann sagt er, hey, wisst ihr was? Mir ist es wichtig, aber ich will es dir anvertrauen. Wenn Jesus sagt, hey, ich will, dass ihr rausgeht in die Welt und dass ihr zu Jüngern macht, dann gibt er jedem Einzelnen, dir und jedem anderen, der Christ ist, die Aufgabe zu sagen, hey, das ist die wichtigste Sache, dass du Leute zu Jüngern machst. Das ist eine der Dinge, die mir ganz arg auf dem Herzen liegen. Ich könnte das jederzeit selber machen als Jesus, aber ich gebe es dir. Jesus ist nun Gott ist jemand, der Verantwortung an uns Menschen abgibt aus Liebe und sagt, hey, weißt du was, du bist nicht einfach irgendein popliger Typ. Ich will dir wirklich was anvertrauen. Ich will dir was Tolles anvertrauen. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Und das bringt mich auch nochmal zurück zu dem Bild von wie funktioniert unsere Wirtschaft, wie funktioniert Geschäftsführung und Aufsichtsrat und was hat es mit Ältestenschaft zu tun. Die Aufgabe von einem Geschäftsführer und von einem Aufsichtsrat ist es, eine Firma möglichst erfolgreich zu machen. Und das bedeutet, möglichst hohe Umsätze zu haben, möglichst hohe Gewinne zu haben, wenn sie im Aktienmarkt sind, gute Aktien zu haben. Das ist das Ziel. Natürlich braucht man dafür Mitarbeiter, aber diesen Mittel zum Zweck. Und ob jetzt der eine ausgetauscht wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn man mal ein bisschen Geldprobleme hat, gut, dann muss man halt Leute entlassen, weil das Ziel sind nicht die Leute, das Ziel ist, viel Umsatz zu haben. Wenn wir aber jetzt hier rübergehen auf die Rolle, was ist ein Ältester? Ein Ältester ist dazu berufen, die Herde Jesu zu weiden. Und die Aufgabe von dem Hirten ist es, auf diese Schafe aufzupassen. Und die Schafe sind nicht einfach Mittel zum Zweck. Es geht nicht einfach nur darum, möglichst viel Fleisch oder möglichst viel Wolle zu haben, sondern Jesus, der Hirte, der jedes Schaf einzeln kennt, der den Namen von jedem Schaf kennt, gibt diese Aufgabe den Ältesten ab und sagt ihnen, hey, diese Schafe sind mir wichtig. Es ist mir nicht egal, ob dieses eine Schaf weggeht oder wenn es mager ist und sowieso nicht viel Fleisch abgibt oder wenig Wolle hat und eigentlich mehr Geld kostet, am Leben zu erhalten, wie dass ich davon Wolle ertrage, dann nehme ich das Ding nicht einfach weg, sondern das ist mir wichtig. Dann wünsche ich mir von euch Ältesten, dass ihr schaut, warum geht's dem Schaf nicht gut. Und wenn es nie mehr Wolle bringen wird, dann ist das egal, dann kümmere dich trotzdem darum. Und das ist die Herzenshaltung, die in Ältestenschaft steht, die natürlich einen Fokus auf Gott hat und schaut, hey, wo führt Gott hin? Aber auf die Herde schaut und guckt, dass alle mitkommen und guckt, dass es den Schafen gut geht und nicht einfach sagt, es ist egal, wenn mal hier oder eins fehlt und wegrennt. Das ist halt so. Also Ältesten sind eingesetzt von Jesus, um seine Schafherde zu weiden. Und das bedeutet primär, dass sie natürlich seinen Hirtenstil, seine Art, auf Schafe aufzupassen, übernehmen. Das ist ihre Pflicht. Und so wie wir von Jesus lesen, dass er gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um Diener zu sein, lesen wir auch über die Ältesten in Petrus, dass sie nicht dazu berufen sind, eigensüchtig zu handeln und zu herrschen, sondern ein gutes Vorbild zu sein und zu dienen. Und weil das so ein wichtiger und so ein zentraler Punkt ist, ist es sogar ein eigener Wert in Relational Mission Werte, was ich ja vorher auch vorgelesen habe, die dienende Leiterschaft, also nicht nur für Älteste, sondern für jeden Leiter. Und darüber wird Eugen nächste Woche predigen. Das heißt, da wird er sozusagen genau daran anknüpfen. Und deswegen will ich auf das Thema auch nicht tiefer eingehen. Genau. Also die Aufgabe von den Ältesten ist es, auf die Herde aufzupassen. Das bedeutet, dass wenn Schafe mal weglaufen und wegstreunen, dass die Ältesten denen hinterhergehen und gucken, hey, warum läufst du weg? Dass wenn Schafe bockig sind und einfach nicht mitmachen wollen, dass Ältesten auf sie zugehen und sagen, hey, sag mal, warum bist du denn so bockig? Warum willst du denn da nicht mitmachen? selbst wenn die mal anfangen, wirklich gegen einen zu rammen, dann muss der Hirteste, dann müssen die Hirte und Älteste hingehen und gucken, hey, warum verhält er sich so? Wie kann man damit umgehen? Was muss man machen? Den verletzten Schafen nachzugehen, zu sehen, wie kann man sie weiter fördern, dass sie nachkommen, dass sie gesund werden. Schafe auch mal zu konfrontieren, zu sagen, hey, guck mal, da, wo du hingehst, das führt dich da nur in Dornenhecken und Abgründe, das kommt nicht gut. Aber auch Schafen zu dienen und sie zu ihrem vollen Potenzial zu bringen. Und wir haben schon gelesen, dass das Ganze mit viel Verantwortung auch verbunden ist. Ich meine, wenn Jesus sein Leben für die Gemeinde gibt und die in die Hand von Ältesten gibt, dann tut er das zum einen nicht einfach irgendwelchen Leuten, wie wir mit den Voraussetzungen gehört haben. Und es ist ihnen auch super wichtig, dass sie gut auf die Herde aufpassen. Und was dazugehört, möchte ich in den anschließenden Versen von dem Bibeltext, den wir gerade hatten, lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 32. Da heißt es, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, die die Kraft hat, euch aufzuerbauen und das Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das heißt, Ältesten müssen in der Lage sein, ihr Lehren abzuwenden und auch harte Entscheidungen zu treffen, zu sagen, hey, das, was du machst, das geht nicht. So kannst du nicht weiter in dieser Gemeinde bleiben. Und Ältesten müssen auch Rechenschaft für das ablegen, wie sie die Gemeinde geführt haben, wie sie die Schafe geführt haben. Und wenn man all diese Last sieht, dann könnte man sich ja fragen, naja gut, als Ältester, da muss ich mehr arbeiten, da habe ich mehr Verantwortung, habe ich mehr Rechenschaft, ich habe ein strengeres Gericht und ich bin nicht mal der Boss. Ich kann nicht mal sagen, so, macht jetzt dies und das und alle haben zu tanzen, wie ich will. Ich muss den Leuten ja auch noch helfen, muss denen ja auch noch dienen. Wo bleibt dabei der Spaß? Was habe ich denn davon? Und es könnte einen wirklich fragen, warum sollte man das überhaupt wollen? Was bringt mir das Ganze? Und wenn wir dann aber in 1. Timotheus 3, Vers 1 gehen, dann sehen wir, dass Paulus schreibt, Ältester zu werden ist gut. Es ist eine vortreffliche Tätigkeit. Es ist was Gutes, um sich danach zu streben, Ältester zu werden. Und ich glaube, da müssen wir auch mal kurz inhalten und sagen, ja, die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, die stimmen. All das sind wichtige Sachen für Älteste, die sie anstreben und erfüllen sollten. Aber Älteste sind Menschen genauso wie du und ich. Und Älteste dürfen Fehler machen und Älteste werden Fehler machen. Und das ist auch ganz wichtig, dass das uns klar ist. Natürlich, hier ist der Maßstab. Das ist das, wo es hingehen soll. Aber wie wir alle Menschen haben auch Ältesten Fehler und dürfen die machen. Und da ist es wichtig, dass wir gnädig sind und dass wir, wenn wir sagen, hey, doch, Ältestenschaft klingt interessant, dass wir das auch immer im Hinterkopf haben. Weil wenn man versucht, einfach alles perfekt zu machen, dann wird man daran scheitern und dann wird man sich auch selber belügen, weil wir machen alle Fehler und das dürfen wir und sollen wir auch zugeben. Aber ich denke, Ältestenschaft ist ein ganz toller Dienst und ist eine Sache, nach der wir streben dürfen, weil Ältestenschaft das Werkzeug ist, womit Gott lokale Gemeinde führen will und bauen will. Ältestenschaft spiegelt Gottes Plan, wie er Gemeinde bauen will. Und wir brauchen Älteste, wenn wir neue Gemeinde gründen wollen, denn dort müssen ja auch Älteste eingesetzt werden. Wir brauchen Älteste, wenn wir nach vorne schauen wollen und sagen wollen, hey, guck mal, dort ist eine neue Gemeinde, die braucht vielleicht noch Älteste. Hey, guck, da könnten wir vielleicht einen geben, der ihnen helfen könnte. Und natürlich sind Ältesten nicht einzig und alleine wichtig für Gemeindegründung, aber sie sind ein Teil davon, der benötigt wird. PJ Smythe schreibt in dem Buch, was ich erwähnt hatte, Gott beabsichtigt Älteste, Teams von Männern zu sein, die Jesus, der lokalen Gemeinde und der Weltmission voll und ganz hingegeben sind. Sie sind explosiv gefährliche Männer, zumindest was den Teufel angeht. Also er beschreibt hier eine Rolle, wo man denkt, hey, das ist eigentlich eine coole Sache. Und er schreibt weiter, weil du könntest ja jetzt denken, naja, wir haben ja doch drei Älteste, das reicht doch eigentlich für die Leitung von unserer Gemeinde. Aber ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ja, warte mal, aber es geht ja nicht nur um diese Gemeinde, es geht ja um Gottes Plan für alle Gemeinden, für sein Evangelium, für Jünger zu machen, für neue Gemeindegründungen. Und so schreibt PJ Smythe weiter, Gemeinden sollten eigentlich im Idealfall immer 3x3 Älteste haben. 3 für die Leitung der lokalen Gemeinde, 3, die nachgezogen werden und 3, die für Gemeindegründung und die Stärkung anderer Gemeinden eingesetzt werden können. Das heißt, wenn du jetzt denkst, boah, Ältestenschaft wäre schon cool, aber wir haben ja schon 3 Älteste, dann sage ich dir, genau, und wir brauchen nochmal so viel und nochmal so viel, weil es wichtig ist, dass wir Männer haben, die in Verantwortung kommen und die vorwärts gehen und die Gottes Berufung folgen. Aber dabei ist es auch wichtig zu sagen, dass es nicht die Berufung von jedem Mann ist, Ältester zu werden. Denn nicht jeder hat die gleiche Gabe und nicht jeder sollte den gleichen Job machen. Denn selbst in der Arbeitswelt, wo CEO als so dieses der Geschäftsführer, die Spitze der Karriere angesehen wird, muss man sich fragen, würde man es wollen? Also wenn ich anschaue, was unser CEO so den lieben langen Tag tut, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür, was er macht und er macht es gut. Aber ich würde das nicht machen wollen, weil ich habe andere Sachen, die ich gut kann. Und zumindest in dem Bezug, denke ich, haben wir Parallelen zur Ältestenschaft und der Gemeinde. Denn noch viel mehr verhält es sich in der Gemeinde, wo Paulus ganz klar macht, dass es in der Gemeinde keine Karriereleiter gibt. Es gibt nicht den besten Job und die Jobs, die höher sind wie alle anderen Jobs, sondern er sagt, jedes Glied am Leib ist wichtig, damit es dem Leib gut geht. Alles ist genau gleich wichtig und jede Rolle ist gebraucht und benötigt. Und deswegen muss man sich, wenn man das Gefühl hat, nee, das ist nicht mein Ding, oder wenn man eine Frau ist, nicht denken, ah Mist, ja die Karriere, die kann ich ja überhaupt nicht machen, da komme ich ja gar nicht toll raus. Wie soll ich denn da mir Diamanten auf meinen Himmelskrönchen erwerben? Darum geht es nicht. Morris hat es im Leitertreffen gut ausgedrückt. Er hat gesagt, die Gemeinde, in der Gemeinde gibt es keine Karriere. In der Gemeinde geht es darum, dass Gott, was er dir gegeben hat, dass du darin treu bist. Und wir werden, wenn wir in den Himmel kommen, wahrscheinlich viele Leute sehen, wo wir denken, boah, der hat aber die Position und die Position, aber irgendwie hat der jetzt gar nicht so viel bekommen als Belohnung. Denn es geht nicht darum, irgendwie eine große Rolle zu haben, sondern Gott beruft in verschiedene Aufgaben und die dürfen wir so ausleben mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Und wenn du nicht genau weißt, hey, was ist denn überhaupt meine Gabe, dann geh doch zu deinem Hauskreisleiter, frag doch mal deine Freunde, hey, was denkst du, wo könnte ich mich einbringen? Und wenn du da nicht weiterkommst, geh doch mal zu einem von den Ältesten und sag, hey, wo siehst du mich? Was denkst du, was ich tun könnte? Dann möchte ich zum Schluss, zum letzten Punkt kommen. Was bedeutet Ältestenschaft für mich heute und jetzt? Welchen Nutzen habe ich überhaupt von unseren Ältesten und wofür haben wir unsere Ältesten konkret? Wir haben gehört, Ältesten bieten Schutz. Älteste geben uns einen Platz, an dem wir so sein können, wie wir sind und an dem wir ohne Angst sein dürfen. Aber Älteste sind auch ganz konkret dazu berufen, zu beten, auf Gott zu hören für die Gemeinde, aber auch ganz konkret für dich, wenn du sagst, hey, ich bin krank, ich habe ganz schwierige Situationen in meinem Leben, könntet ihr nicht kommen und für mich beten? Das ist etwas, wo ihr jederzeit zu den Ältesten kommen könnt, sie anrufen könnt, ihnen eine E-Mail schreiben könnt. Und die machen das tatsächlich. Die Anne hatte mal ganz schlimm einen Lungending, weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Als sie mit Aaron gerade am Stillen war, da konnte sie auch keine Medikamente nehmen. Und es ging ihr echt schlecht. Und da habe ich auch gesagt, hey, könnt ihr nicht kommen? Und die sind zu uns nach Hause gekommen, ans Bett, wo die Anna lag, und haben für sie gemeinsam gebetet. Und es ist auch was, einfach was Trost- und Friedensschenkendes. Und das dürft ihr auch in Anspruch nehmen. Auch wenn es um Rat geht, bei theologischen oder auch bei anderen schwierigen Lebensfragen, sind die Ältesten offen, euch zu hören und euch zu helfen. Und gerade in Tagen wie diesen, wo so viel sich verändert und wo so viel sich am Bewegen ist die Aufgabe der Ältesten zentral, dass sie auf Gott hören, zu schauen, hey Gott, wo führst du uns in dieser Situation hin? Aber gleichzeitig mit den Behörden reden und sagen, hey, was dürfen wir eigentlich? Was ist denn überhaupt legal möglich? Um zu sehen, wie gehen wir weiter? Und auch gerade in der Situation zu schauen, was passiert denn mit meiner Herde? Wo rennen denn jetzt meine ganzen Schafe hin? Den Überblick zu behalten und zu gucken, dass das Ganze weiter funktioniert. Dann stellt sich auch die Frage, gut, aber wie kann ich denn auch ganz persönlich die Ältestenschaft unterstützen? Und da ist es, glaube ich, erstmal gut, wenn man sich fragt, mache ich es so generell den Ältesten meiner Gemeinde einfach oder schwer? Und ich glaube, dass, wenn man sich das so überlegt, dann fallen einem vielleicht schon mal ein paar Sachen ein. Aber ein paar von den Dingen, wie wir es ihnen einfach machen können, sind zum einen, sich ihnen und ihrer Lehre unterzuordnen. Und das natürlich immer mit der Prämisse, solange das, was sie lehren und tun, biblisch fundiert und basiert ist. Wenn das nicht so ist, dann bitte steht auch auf und geht zu ihnen, geht zu den Ältesten, geht nicht zu allen anderen Leuten, die ihr kennt, bevor ihr mit den Ältesten redet, sondern geht direkt zu ihnen. Genau, also die Unterordnung. Und wenn ihr mal Dinge anders seht, dann, oder wenn ihr tolle Ideen habt, wenn ihr Sachen habt, die ihr auf dem Herzen habt, dann, wie gesagt, dann kommt zu ihnen und bringt konstruktive Kritik und gutes Feedback. Es gibt verschiedene Sachen, wo wir so innerhalb vom letzten Jahr verschiedene Leute zu den Ältesten gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe dieses oder jenes auf dem Herzen, können wir das nicht mal machen? Manche Sachen davon sind der Wir-Gottesdienst, den wir regelmäßig haben, der Lobpreis-Gottesdienst, den wir jetzt schon zweimal hatten, das Hauskreissystem, was wir jetzt gerade hatten, wie auch der diakonische Dienst im Sinne von dem sozialen diakonischen Dienst im sozialen Bereich, den wir, glaube ich, Anfang dieses Jahr gestartet haben. Das heißt, das sind Sachen, die ihr unterstützend tun könnt, die ihr als Gemeinde tun könnt, zu den Ältesten sagen könnt, hey, das habe ich auf dem Herz, das sind Dinge, die gut sind. Und vielleicht wird nicht bei jeder Sache rauskommen, ja, okay, das machen wir sofort, vielleicht müssen manche Dinge verschoben werden oder vielleicht muss man gucken, wie können wir das überhaupt machen. Aber es ist gut, wenn wir damit zu den Ältesten kommen. Und es ist ganz wichtig, dass wir für die Ältesten beten. Dass wir hingehen, dass wir im Gebet einfach für sie bitten, weil die Verantwortung, die sie tragen, ist eine große Verantwortung und dafür kann man immer beten. Und zuletzt ist es auch wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, wir haben ja Älteste, das sind ja die Hirten und die machen ja alles, da müssen wir uns ja um nichts mehr kümmern. Das funktioniert in der Gemeinde, die sehr klein ist, aber je größer die Gemeinde ist, desto schlechter funktioniert es. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Einzelne von uns auch in diese Hirtenrolle reinrutscht und sagt, hey, wie geht's denn meiner Person links und rechts von mir? Und gerade auch als Eltern, gerade auch als Mütter, wie geht's denn meinen Kindern? Das ist auch eine Hirtenrolle, die wir einnehmen und eine Sache, wo wir mittragen dürfen. Und gerade auch jetzt, wo dieser direkte Kontakt gar nicht mehr so stattfinden kann, ist es ganz wichtig, dass jeder Einzelne von uns nach links und rechts schaut und guckt, hey, kommen die Leute mit? Wo ist denn der? Von dem habe ich schon länger nichts mehr gehört. Ich schreibe den mal an. Damit können wir gemeinsam als Leib Christi gemeinsam funktionieren und sagen, jeder hilft, jeder schaut nach seinem Nächsten und hilft ihm. Genau. Das sind einfach so ein bisschen die Punkte, um euch auch anzuregen, wie können wir unsere Ältesten unterstützen. Und jetzt möchte ich zum Schluss zusammenfassen, nochmal sagen, Ältestenschaft und das Führungsmodell, das Gemeindeführungsmodell, das Jesus hat, entspricht nicht dem Geschäftsführungsmodell, wie heute CEOs, Geschäftsführer und so weiter Firmen führen, sondern es gleicht dem Bild, wo Jesus als der Haupthirte, als der große Hirte seine Herde, einen Teil seiner Herde, die lokale Gemeinde, an die Ältesten abgibt. Bis Jesus wiederkommt. Und das wird er auch eines Tages tun. Wir brauchen als Gemeinde hier, wir brauchen in allen Gemeinden mehr Älteste, damit wir wachsen können, damit wir Älteste aussenden können, damit wir den Missionsbefehl, den uns Jesus gegeben hat, ausführen dürfen. Deswegen ist es gut, wenn du sagst, hey, Ältestenschaft, das könnte was für mich sein. Vielleicht nicht heute, aber vielleicht irgendwann. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dann komm doch, red doch mal mit deinem Hauskreisleiter darüber, oder red mal mit einem der Ältesten drüber und schau dir die Bücher an, die ich erwähnt habe. Und vor allen Dingen schau dir die Bibel an, was die Bibel über Ältestenschaft sagt. Dann, wenn du das Gefühl hast, nicht als Ältester berufen zu sein oder wenn du andere Aufgaben hast, dann bring dich damit ein, weil das ist genauso wichtig und es hat genauso viel Wert. Fühl dich nicht schlechter, hab nicht das Gefühl, dass das ja eh minderwertig ist, sondern du bist gewollt in all dem, was du tust und mit all deinen Gaben will Gott dich für seine Herrlichkeit und in seinem Reich einsetzen. Ordne dich deinen Ältesten unter und unterstütze sie mit deinem Feedback. Und auch du bist dazu berufen, Hirte zu sein. Und ich denke, das ist jetzt gerade eine gute Situation, wo wir jetzt eigentlich schließen können. Jürgen wird sicher gleich noch was sagen. Aber ich würde euch gerne mitgeben, dass ihr gerade jetzt, wenn ihr danach zusammen seid, dass ihr zwei Dinge tut. Dass ihr zum einen für unsere Ältesten betet, dass sie weise Entscheidungen treffen, dass sie einfach von Gott geführt werden. Und dass ihr nach links und rechts schaut, dass ihr mal überlegt, hey, mit wem hatte ich zu tun? Wie sieht's in meiner Gemeinde aus? Und guckt, dass ihr im Kontakt bleibt, dass ihr Leute, die ihr schon von denen ihr länger nichts mehr gehört habt, die vielleicht einfach mal anschreibt, und so gemeinsam auch wir zusammen als Leib Christi stehen dürfen, auch wenn wir nicht physisch zusammen sein dürfen, sondern getrennt sind. Amen.
Ja, danke David für deine Predigt. Ich möchte da nur noch ein paar Dinge noch hinten dranhängen. Wir haben ja normalerweise nach dem Gottesdienst immer noch Gelegenheit und laden dann ein, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen, für all die Anliegen, die euch noch beschäftigen. Ihr habt das schon mitbekommen, das Gebetsteam hier ist genau wie das Kamerateam heute zu Hause geblieben. Aber ihr könnt auch in den Gruppen, solltet ihr als Familie zusammen sein, macht es als Familie. Solltet ihr sagen, nein, ich möchte gerne in einem anderen Rahmen, dann habt die Freiheit und den Mut, ruf deinen Hauskreisleiter an. Oder wenn du keinen Hauskreisleiter hast, weil du dich aus irgendeinem Grund keinem Hauskreis angeschlossen hattest, ja, dann komm auf uns Älteste zu. Und lasst uns das nicht einfach verstreichen, die Gelegenheit zu nutzen, die Gott uns gibt und mit unseren Anliegen vor ihn zu kommen. Das zweite ist, ich hatte ja in der Mail auch geschrieben, nach dem Gottesdienst gibt es noch Gelegenheit, gemeinsam Kaffee zu trinken. Genauso ist es, wenn du einen gemacht hast. Weil den gibt es natürlich dann nur bei dir zu Hause. Aber genieße es einfach noch, den Gottesdienst vielleicht ein bisschen ausklingen zu lassen und über die Dinge nachzudenken. Die Gelegenheit, die David auch gegeben hat, aufzugreifen, sagen, jawohl, wir beten noch gemeinsam für die Ältesten. Und das sage ich jetzt nicht aus Eigennutz, sondern weil ich die Idee gut finde. Es ist gut, wenn wir gemeinsam vor Gott bringen. Und als Ältester, stellvertretend auch für Thomas und für Eugen, kann ich nur sagen, wir haben es auch nötig, dass ihr für uns betet. Wir sind ja, wie David gut ausgeführt hat, durchaus nicht perfekt. Und wir brauchen Weisheit von Gott, wie jeder andere auch. Dann möchte ich euch einladen, dass wir zum Schluss noch das Vaterunser beten. Das könnt ihr an eurem Küchentisch genauso tun wie David und ich hier. Lasst uns dazu, wer kann, auch aufstehen und einfach von ganzem Herzen nochmal dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, vor Gott bringen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres Herrn Jesus Christus, er sei mit euch. Amen.